Vier EU-Parlamentarier sind kürzlich aufgeflogen. Sie sind Journalisten der Sunday Times ins Netz gegangen, die sich als zahlungskräftige Lobbyisten ausgaben. Deren großzügigen Angebot konnten sie nicht widerstehen und sagten ebenso freigebig Änderungsvorschläge im EU-Gesetzgebungsprozess zu. Wie sieht es in Brüssel und Straßburg mit Korruption und Lobbying aus? Wo sind die Grenzen und was muss getan werden, um solche Praktiken besser zu kontrollieren? Wir sprachen mit Jana Mittermeier von Transparency International in Brüssel. Frau Mittermeier, in einem offenen Brief haben Sie sich letzten Freitag an Monsieur Delmühl gewandt. Er ist belgischer Staatsanwalt. Worum geht es in diesem Brief?
Wir fordern oder wir ermutigen den belgischen Staatsanwalt, Ermittlungen einzuleiten zu den Vorwürfen der Korruption, die eben mittlerweile vier Parlamentarier einschließen, eben sozusagen Bestechungsgelder entgegengenommen zu haben, um Amendments in den EU-Gesetzesprozess einzuspeisen.
Änderungsanträge
in sozusagen Gesetzestexte, Entwürfe von Gesetzestexten.
Können Sie da ein bisschen mehr drüber schildern, wer diese vier Abgeordneten sind und wie das aufgeflogen ist?
Also das war sozusagen eine Operation von der britischen Zeitung Sunday Times, die zwei Reporter nach Brüssel geschickt hat und undercover sich als Consultants ausgegeben haben. Ich denke, bis zu 60 Parlamentarier angesprochen haben, ob sie sozusagen bereit wären, bestimmte Vorschläge von deren Klienten in den Gesetzgebungsprozess einzuspeisen für Entgelt.
Diese vier haben dann da gesagt, ja, das machen wir. Um was für Gelder geht es denn da? Um was für Summen?
Wenn man die Artikel liest, dann geht es um 100.000 Euro pro Jahr.
Und die haben das dann daraufhin publik gemacht?
Die Sunday Times hat das publik gemacht. Ich meine, Transparency International ist eigentlich nicht an Einzelfällen interessiert. Wir versuchen sozusagen, das systemische Problem hinter dem Einzelfall zu analysieren. Und dann geben wir als Nichtregierungsorganisation Empfehlungen ab, was getan werden muss, um solche Fälle nochmal zu verhindern. Oder, wie in dem ganz konkreten Fall, was getan werden muss auf der EU-Ebene, um zu erreichen, dass der Fall weiterverfolgt wird und nicht einfach vergessen wird.
Warum haben Sie denn Ihre Forderung nach Strafverfolgung nicht an eine EU-Institution gerichtet? Welche wäre denn da überhaupt für Korruption bei EU-Abgeordneten zuständig?
Wenn sich die sozusagen Behauptungen bewahrheiten, ist es ja ein krimineller Akt, der da stattgefunden hat. Insofern müsste ja ein Staatsanwalt sozusagen einschreiten. Und da gibt es ja noch keinen auf der EU-Ebene. Obwohl der Lissabon-Vertrag die Schaffung eines europäischen Staatsanwalts vorsieht, gibt es den einfach noch nicht. Ja, das ist aber auch eine Sache, wo dieser Fall natürlich wieder zeigt, dass man den auch bräuchte. So abgesehen davon gibt es OLAF, das ist das Betrugsbekämpfungsunit von der Europäischen Union. Und die hätten eigentlich nach dem, wie wir die Rules of Procedures von dem Europäischen Parlament interpretieren, eigentlich die Berechtigung zumindest zu ermitteln oder die Fälle zu untersuchen. Aber da bedarf es auch wiederum, wie wir erfahren haben, der Autorisierung zumindest einer nationalen Behörde, wo wir dann auch wieder sagen würden, das könnte der belgische Prosecutor auch machen, also der belgische Staatsanwalt.
Der belgische Staatsanwalt deswegen, weil ein belgischer Abgeordneter jetzt jüngst davon betroffen ist?
Nee, nicht deswegen, weil es kein belgischer Abgeordneter dabei. Der Grund, warum wir denken, dass der belgische Staatsanwalt aktiv werden sollte, ist, weil wir denken, es ist ein Fall, ja, obwohl er vier unterschiedliche Parlamentarier einschließt. Die Taten wurden in Belgien, in Brüssel begangen. Die Korruption an und für sich. Und insofern hat eigentlich der belgische Staat auf jeden Fall die Befugnis, da aktiv zu werden. Und wir haben die Befürchtung, dass wenn sozusagen das vor Gericht gebracht wird in den unterschiedlichen Ländern, dass im Prinzip der Ausgang von einem Urteil in einem Land auch auf den Ausgang des Urteils in einem anderen Land sozusagen Einfluss haben kann, was ja nicht sein sollte. Außerdem gibt es in Belgien ein sehr gutes Antibestechungsgesetz, was eigentlich eine ganz gute Grundlage für den Fall bieten würde.
Transparency International fordert schon seit Jahren klare Regeln für Lobbying. Wie sollen die denn konkret aussehen?
Der Prozess dahingehend, dass es auf der EU-Ebene Transparenz transparente Regeln gibt für Lobbyisten, ist ein langsamer Prozess. Es hat angefangen damit, dass das Europäische Parlament ein Register hat für Lobbyisten, dann hat die Kommission ein Lobbyistenregister kreiert und jetzt wurde kürzlich beschlossen, dass die zwei Register sozusagen vereinheitlicht werden sollen. Aber das ist immer noch, und das kritisieren wir, immer noch sozusagen ein freiwilliges Register. Jeder kann sich dort eintragen, muss aber nicht. Und wir fordern ganz klar, dass das Register obligatorisch gemacht werden soll für alle Leute, die ihre Interessen hier in Brüssel vertreten und ganz klar kommunizieren gegenüber den EU-Institutionen. Was wir auch fordern ist und was noch nicht der Fall ist, dass die EU-Repräsentanten, die sich mit Lobbyisten treffen und dann die Vorschläge von den Lobbyisten aufnehmen, dass die ganz klar in den Gesetzestexten auflisten sollen, wen sie getroffen haben und von wem sie denn die Informationen aufgenommen haben für die Gestaltung der EU-Gesetze. Das nennt sich dann Legislative Footprint.
Welche Lobbygruppen üben denn den stärksten Einfluss auf Abgeordnete aus, Ihrer Erfahrung nach? Und wie kann dieser Einfluss schlimmstenfalls sich ausgestalten?
Also es ist so, dass in jeder Hauptstadt oder in jedem Zentrum, wo Gesetze gemacht werden, gibt es auch Lobbyisten. Das ist per se nichts Verwerfliches. Zum Beispiel hier die EU-Repräsentanten und auch die Abgeordneten im Europäischen Parlament, die brauchen Expertenwissen und Informationen, weil nicht jeder Parlamentarier kann einfach ein Experte in allen Bereichen sein, mit denen er zu tun hat oder sie. Ja? Also man sollte nicht anfangen, das Lobbying an und für sich zu verteufeln. Was wichtig ist, dass alle, also die EU-Repräsentanten genauso wie die Lobbyisten, nach denselben Regeln spielen und nach transparenten Regeln letztlich. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man versucht, die jeweiligen Meetings zu veröffentlichen und so weiter.
Wie hoch schätzen Sie denn den Anteil von tatsächlich korrupten EU-Abgeordneten, die wirklich Geld annehmen und dann Änderungsanträge stellen?
Wir sind davon überzeugt, dass die Mehrheit der Europaparlamentarier sauber arbeiten und nicht korrupt sind. Ja, das muss ich ganz klar und deutlich so sagen. Und das Problem ist, dass es einige wenige gibt, die der Versuchung nicht widerstehen können. Aber das liegt auch unter anderem daran, weil das Transparenzsystem des Europäischen Parlaments keine klaren Regeln vorgibt. Und hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und das ist auch das, was wir aus dem Skandal lernen und was wir hier in Brüssel eben versuchen zu verändern, ist das Systemreformen. Dass man zum Beispiel sagt, dass das Europäische Parlament für die Parlamentarier einen Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex, verabschieden soll, wo ganz klar drinnen steht, wie sich Parlamentarier in dem einen oder in dem anderen Fall, der ein Risiko bietet für Korruption oder eine Anfälligkeit für Korruption bietet, zu verhalten hat. Zum Beispiel, was macht man mit Geschenken? Ich meine, es gibt eine Aussage in dem Protokoll des Parlaments, dass keine Geschenke entgegengenommen werden dürfen, aber es gibt keine Guidelines dazu, wie man sich konkret verhält. Und da gibt es einfach in vielen Bereichen eine große Grauzone, die leider da ist und wo dann eventuell der eine oder andere einfach schwach wird. Und da ist es ganz wichtig, dass jetzt eben Strukturreformen angefangen werden.
Wir sprachen mit Jana Mittermeier von Transparency International in Brüssel.